Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Britta Bürger, schönen guten Morgen. Barry Kosky ist heute mein Gast, der Intendant und Chefregisseur der Komischen Oper Berlin. Er hat das Haus seit 2012 gehörig aufgemischt und dafür schon zweimal den International Opera Award bekommen, als Regisseur und für das Ensemble des Jahres. Und auch die Kritiker der Zeitschrift Opernwelt haben die Komische Oper zum Opernhaus des Jahres gekürt, Kosky zum Regisseur des Jahres und seine Bayreuther Inszenierung Der Meistersinger von Nürnberg zur Aufführung des Jahres. Schwer beladen, also mit Auszeichnungen. Herr Kosky, herzlich willkommen.
Dankeschön, guten Morgen und freue mich hier zu sein.
In welcher Sprache unterhalten wir uns jetzt?
Wir sprechen auf Deutsch natürlich.
Auf Deutsch oder ein bisschen
Koskisch. Manchmal, ich mag ein bisschen Koskisch dazwischen.
In welcher Sprache sprechen Sie mit Ihrem Hund?
Ein paar Worte auf Deutsch, der Befehl eigentlich auf Deutsch. Es klingt viel besser, Befehle auf Deutsch als auf Englisch.
Sitz.
Sitz und Platz, aber alle anderen Sachen sind auf Englisch.
Und wo ist der? Ich dachte, den bringen Sie mit.
Nein, leider ist, weil ich reise ein bisschen diese Woche und hat ein fantastisches kleines Hundhotel hier in Berlin und übernachtet da mit die anderen Hunde.
Ich habe mich gefragt, nämlich wie passt ein Hund in einen, ja, oft 16-Stunden Arbeitsalltag?
Well, in Deutschland sehr gut. Deutschland wie Österreich ist eine große Hundnation und die Regeln für Hunde ins Arbeiten sind viel entspannter als in anderen Ländern.
Kann man einfach mitnehmen?
Kann man mitnehmen. Ein englischsprachiger Raum, es wird unmöglich, einen Hund in ein Restaurant zum Beispiel zu bringen. Das ist wunderbar hier in Deutschland. Und auch, ich muss sagen, weil man Chef ist und alle Menschen in der Oper lieben Hunde und so weiter und man hat einen netten, schönen Hund wie ich, dann eigentlich, der Hund ist ein Teil von der Ensemble.
Wie, der tobt da auch durchs Haus?
Ja, aber nein, er ist nicht erlaubt auf der Bühne allein. Das ist der einzige Raum, wo er kann nicht laufen.
Hinter der Bar, bei den Würstchen.
Hinter der Bühne und im Zuschauerraum und alles, das er läuft mit großer Freude, aber nicht auf der Bühne.
Wir wechseln das Genre, denn Barry Kosky hat gerade an der Komischen Oper Berlin Leonard Bernsteins Candide inszeniert. Herr Kosky, welche Farben hat diese Musik?
Es hat, wie alle Bernsteins Musik, sehr unterschiedliche Farben. Natürlich, West Side Story ist ein großer, großer Erfolg und es ist bekannt von dieser unglaublichen Kombination von Latino-Rhythmus und Jazz und Bernsteins sehr einzigartigen Kompositionsstil. Aber Candide, geschrieben und komponiert von Bernstein die gleiche Zeit, ist etwas ganz anderes. Die ganze musikalische Landschaft von Candide ist von Europa genommen. Das ist Bernsteins Hommage oder Blick auf ein ganzes Spektrum von europäischer Musik.
Die Ouvertüre zu Leonard Bernsteins Candide, 1989 von ihm selbst dirigiert, eine Aufnahme mit dem London Symphony Orchestra. Und zum 100. Geburtstag von Leonard Bernstein hat Barry Kosky dieses Werk gerade in Berlin inszeniert. Und ich fand das sehr schön, Herr Kosky, wie Sie bei der Premiere die Bernstein-Mischpoke begrüßt haben. Wer war denn alles da?
Leonard Bernsteins zwei Töchter, Jamie und Nina. Er hat drei Kinder gehabt. Alexander ist der Mittelsohn, aber könnte nicht kommen. Möchte kommen, aber könnte nicht. Und dann der Neffe, Michael Bernstein, ist der Neffe. Er wohnt in Wien. Aber eigentlich, das war wichtig, dass Nina und Jamie. Jamie hat sowieso das Haus besucht in der Vergangenheit. Sie hat meine West Side Story gesehen und war begeistert. Und das ist der Grund. Ich glaube, sie war zurück dann mit ihrer Schwester.
Candide ist eine Satire über Optimisten. Das Stück dreht sich, kurz gesagt, um Voltaires Auseinandersetzung mit Leibniz, der überzeugt davon war, dass wir in der besten aller Welten leben, doch in dieser Welt, durch die da der naive Provinzler Candide getrieben wird, da gibt es Mord und Totschlag, Vergewaltigungen, Kriege, Erdbeben. Eigentlich ist das also gar kein Stoff, würde ich mal sagen, für ein Musical, Barry Kosky. Warum hat Bernstein sich dafür interessiert und ausgerechnet eine komische Operette draus gemacht?
Ja, weil das ist die erste Sache. Das ist kein Musical, das ist eine Comic-Operette. So, das ist die erste Sache. Und die zweite Sache ist, dass eigentlich Voltaires Stück und wie Voltaire schreibt das Stück. Und thematisch von dem Stück ist, ich glaube, ein Perfektstoff für Theater und für Operette, weil es gibt diesen leicht ironischen Stil, das Voltaire schreibt, dieses Stück. Der Unterschied ist, dass Voltaire ist trocken, intellektuell und sehr objektiv, seiner Blick und sein pessimistischer Blick über die Welt. Bernstein ist alle Herz und Seele und Leidenschaft. So ist ein bisschen eine Mischung zwischen dieser kalte, intellektuell französische Stil in der Originaltext und dann Bernsteins Fassung, das eigentlich ist das Gegenteil von Voltaire. Und darin liegt, ich glaube, der interessante Widerspruch für das Stück.
Also das ist auch das, was dann bei Ihnen das Ideenfeuerwerk zündet.
Ja, das ist die Herausforderung von dem Stück. Man spielt in fast 30 unterschiedliche Städte und Szenen und das ist die Herausforderung, was mag das Stück sehr schwer und man braucht eine gewisse Virtuosität, in wie man diesen Stoff auf die Bühne bringt.
In einer Szene werden zwei Juden, auch zwei Flüchtlinge, in einem sogenannten Autodafé gehängt bzw. erschossen. Das ist so eine volksfestähnliche öffentliche Hinrichtung zu Zeiten der Inquisition. Und weil wir ja angeblich in der besten aller Welten leben, wird auch das ja auf der Bühne exzessiv bejubelt und betanzt und gefeiert von jeder Menge queerer Showgirls und Boys. Mir war dabei ein bisschen unwohl, weil das Publikum ja auch das beklatscht und nicht still verharrt, obwohl das ja eigentlich eine ganz ernste Szene ist. Worauf setzen Sie
denn? Nein, das Publikum hat nicht diese Nummer beklatscht. Es war ganz still am Ende diese Nummer. Ich glaube, Sie haben eine falsche Erinnerung. Das war sehr gut, dass das Publikum hat diese Nummer nicht geklatscht. Am Ende dieser Nummer, es war kein Klatschen. Es war ganz still.
Ja, vielleicht nicht klatschen, aber ich hatte so das Gefühl, man soll so noch so mitschwingen, kann das aber
ja, aber
gar
nicht. Ja, aber das ist der ganze Zweck von der Szene.
Das will ich fragen. Was ist der Zweck der Szene? Genau.
Bernstein hat diese Nummer geschrieben, eigentlich das Stück geschrieben in den Schatten von die McCarthy Trials, die antikommunistischen Prozessen in Amerika. Und er hat dann Voltaires Original, das Voltaire hat, war ein komplett gegen Religion. Er hat Katholizismus gehasst und besonders die Inquisition. So er hat diese Sachen gemacht, aber ganz genau in dem Stil von dem Stück, er hat das gemacht, das Satire. Das ist eine satirische Nummer. Das bedeutet, man muss eine Form finden, das Publikum bejubelt und hat Spaß, diese Menschen zu stürmen. Aber ehrlich gesagt, fragt ein Historiker, und das ist, was ist passiert in dieser Zeit in Europa. Es war viele Inquisitionen, wo das Publikum hatte große Unterhaltung. Und ich glaube, das ist ganz genau, was Bernstein macht in seiner Musik. Und der Chor jubelt, hey ho, hey hey, was ein Tag für ein Auto de Fe. Und furchtbar Sachen passiert. Und ich glaube, das ist die satirische Sache. Und ich finde, das ist wichtig. Man muss eigentlich denken, ah toll, wie toll ist diese Musik. Und dann man hört den Text und man sieht die Bilder und dann man muss ein bisschen in einer sehr ambivalent Gefühl haben. Aber das ist ganz genau, was Bernstein haben möchte.
Leonard Bernsteins Kandid, inszeniert von Barry Kosky, gerade neu auf dem Spielplan der Komischen Oper Berlin. Vor 51 Jahren in Melbourne geboren als, ich zitiere sie selbst, schwules jüdisches Känguru. Ist das der typische Barry Kosky-Humor?
Ja, ein Journalist hier in Deutschland hat mir gefragt, wenn jemand fragt, wer ist Barry Kosky, ich habe diesen Titel sehr schnell improvisiert auf ein Interview und plötzlich, das ist jetzt ein Subtitel von meinem Leben, aber es war ein bisschen tongue-in-cheek komisch gemacht. Das ist eigentlich nicht ganz genau, wie ich sehe mich selbst, aber für den Journalist, das war natürlich der Titel für die Artikel und seit dann natürlich alle sagt, ah, bist du das dann, Barry? Ich sage, nein, ich bin mehr wie das, das war ein bisschen Witz.
Reden wir also über das Meer.
Ja, aber diese drei Elemente natürlich von mich sind mit anderen Elementen ein großer Teil von meiner Identität und meiner Arbeit und ich habe nie in meinem ganzen Leben ein Problem, über meine Sexualität zu sprechen. Ich bin sehr glücklich, dass ich war sehr früh eigentlich sehr relaxed und bequem mit meiner Sexualität. Meine jüdischen Themen sind eigentlich sehr wichtig für mich, als Jude zu sein, als säkulär Jude, aber auch mit einem großen Interesse in Judentums und jüdische Geschichte in Europa und ich komme aus Australien. Ich bin in Australien geboren. Das bedeutet, das ist natürlich etwas, wo ich bin ein bisschen Außenseite dann in der deutschen Kultur und bin seit 12 Jahren in Deutschland und es gefällt mir sehr, hier zu wohnen und zu arbeiten und zu leben. Aber das ist auch ein Teil von meiner Arbeit. So, man macht diese drei Elemente, man hat ein bisschen Idee über, wie funktioniert Barry Kosky.
Erzählen Sie was über diese jüdischen Wurzeln. Der Großvater stammte aus dem heutigen Weißrussland.
Genau, aus Belarus. Meine Großvater, Boris Welakowski, sie haben eine Wella geschnitten in 1905, als sie in Australien gelandet. Es war Welakowski und dann sie war Kowski und dann Kosky. Und er war ein Pelzhandler, kommt mit seinen Brüdern aus Belarus nach einer furchtbaren Serie von Pogromen. eigentlich absolut die gleiche Zeit, wo Anna Tewke ist.
Das Musical Anna Tewke, das Sie auch inszeniert haben, kommen wir später noch drauf.
Genau, und das ist, warum ich habe eine große Verbindung mit diesem Stück, weil es eigentlich die Geschichte von meiner Familie da. Und dann, sie sind in Australien gelandet, hat meine Großmutter in Budapest kennengelernt. 35 sind sie nach Australien gekommen. Meine andere Familie von meiner Mutterseite kommt aus Polen. Und sie war eigentlich in London in der gleichen Zeit, 1903 bis 5, und war sehr beschäftigt in der Jiddisch Theater und Operette in London. So, ich habe eine sehr komplizierte Diaspora-Cocktail, aber alle meine Großeltern kommen aus Europa und natürlich in Australien, alle außer die Aborigines kommt von irgendwo in den letzten 200 Jahren. So, Australien ist ein riesengroßes Immigration-Experiment, viel mehr wie Amerika, ich denke.
Also Melbourne der 70er Jahre, Sie ein Jugendlicher, wie war das drinnen zu Hause? Mit was für einem Lebensgefühl sind Sie da groß?
Ich komme von einer sehr bürgerlichen australischen Familie. Ich habe immer das Gefühl gehabt, als ich jung war, dass etwas stimmt nicht mit meiner Beziehung mit Australien und dieser strahlende Sonnenschein und Strand und Sport besessen heißt. Dass Australien ist total in Sport besessen. Obwohl natürlich, es hat viele fantastische Künstler und Künstlerinnen in Kino und Musik und Theater und Literatur. Aber der Sport ist in der Seele von meinem Land. Ich hasse Sport eigentlich. Und das für ein junger australischer Kind war dann außergewöhnlich. Aber ich habe das Glück gehabt, dass meine Eltern und meine Großeltern hat mich richtig Chancen gegeben, den ganzen Spektrum von Kunst zu erfahren.
In welcher Form?
In aller Formen. Ich war absolut in dieser ganzen Kunstspektrum. Es war wie Luft für mich, als ich jung war. Das bedeutet, wir haben ein Abonnement zu den Symphoniekonzerten, als ich 8 oder 9 war. Ich war dann in 15 Konzerten pro Jahr. Wir haben ein Abonnement in die Oper. Ich war in viel Oper, als ich 7 war. Viel Ausstellungen mit meiner Großmutter und meiner Mutter, in den Galerien und so weiter. Und auch viel Theater und Musicals und Tanz.
Das Aber bedeutet, was ist da in Ihnen als Kind passiert? Erinnern Sie sich so, gab es irgendeine Initialzündung, einen ersten Opernbesuch?
Oh ja. Das war, ich habe lange über diese Sachen gesprochen und geschrieben, auch über diese Madame Butterfly, als ich 7 war. Aber das war die erste Oper. Aber die erste Theater war, als ich 3 oder 4 war. Und das war eigentlich meine erste Erinnerung, war dieses Gefühl, in der Dunkelheit zu sitzen und einen Vorhang oder von der Dunkelheit kommt dann Licht und Farben und Bewegung. Und das hat mich richtig beeinflusst. Ich habe Klavierunterricht angefangen, als ich 5 war. Das ist etwas, das macht mich wahnsinnig große Freude. Und dann, ich habe kleine Shows gemacht für meine Eltern und Großeltern. Und ich war Tag und Nacht besessen mit Musik und Theater und bildende Kunst und so weiter.
Toll, dass das so gefördert wurde. Sie haben daraus dann schnell auch tatsächlich den Beruf gemacht. Wer hat Ihnen da die Türen geöffnet?
Und das war eigentlich in der Schule. Ich war in einer Schule in Australien, wo sie haben auch viel Theater und Musik gemacht. Das war auch glücklich. Ich habe Cello gespielt in the Orchestra, ich habe in der Chor gesungen und sie haben Theaterstücke gemacht. Und ein Lehrer hat mir gefragt, als ich 15 war, Barry, hast du Interesse, Regie zu machen? Geh in die Bibliothek und es gibt große Schauspieltexte da und vielleicht du findest etwas und dann du kannst eine Regie machen. Ich sagte, okay. Und dann ich habe meine erste Regie gemacht. Als ich 15 war in der Schule, war Wozzeck. Und der Schule war nur Jungs. So die Marie und alle der Frauenrolle war von Jungs gespielt. Und das war der Moment, wo ich habe gesagt, ich möchte das für den Rest meines Lebens machen.
Haben Sie dann ja auch.
Ich habe das gemacht, Gott sei Dank.
Als Intendant der Komischen Oper Berlin hat Barry Kosky mal gesagt, er sei manchmal Patriarch und manchmal Mamas Busen. Wann sind Sie zuletzt als Patriarch aufgetreten?
Ja, ich muss sagen, jeden Tag muss diese zwei Rollen spielen. Das ist eigentlich, und bei Patriarch, ich meine einer herzvoll Patriarch, nicht ein brutal, aggressiv, dominant Patriarch. Man muss Verantwortlichkeit nehmen. Manchmal, man muss das Intendant in eine große Open House. Die Menschen sagen, ich respektiere ihre Meinung über ABC, aber leider, wir machen DEF. ich versuche immer den Menschen zu erzählen, warum ich mache etwas und warum vielleicht ich habe eine andere Meinung oder warum es muss eine unappetitliche Entscheidung gemacht. Das ist, man muss sehr vorsichtig sein, weil alle sind Menschen und Menschen in eine Kunst.
Individuen, sehr
ja,
große Individuen.
Und das ist, wir sind Künstler und Künstlerinnen hier. Das bedeutet, Menschen hat Ego und Menschen sind beleidigt und Menschen sind besessen und voll von Leidenschaft. Und ich bin da auch manchmal die Grenze zu erinnern den Menschen, dass es gibt auf der Bühne und dann es gibt hinter der Bühne. Und wir müssen immer sehr klar sein, wann wir sind nicht auf der Bühne. Aber das ist, was ich meine von Patriarchie, dass man muss diese schwere Entscheidung machen. Ich habe auch andere Kollegen gesehen, dass sie spielen diese sehr patriarchische Intendantrolle. Und das ist nichts für mich. Ich muss da meine andere Seite manchmal bringen. Und das kommt durch die Kunst, weil ich glaube, Kunst ist fast eine feminine Form und von dieser Schaffen und so weiter, das kommt von der feminine Seite von Männern und manchmal muss auch Mamas Busen geben, zu sagen, alles wird okay.
In einem Interview der New York Times haben Sie mal die Operngeschichte als eine Geschichte der Frauenfeindlichkeit bezeichnet. Gerade eben hatten Sie so ein schönes Bild für die Weiblichkeit der Kunst. Das steht dem ziemlich entgegen.
Ja, weil ich glaube, dass in Oper, wenn man richtig ernsthaft ist, und wir reden auch über das 20. Jahrhundert, das ist, weiße Männer schreiben Stücke und die Mehrheit, nicht alle, aber die Mehrheit von diesen Stücken könnte gelesen als der Blick von der Feminine und der Blick von der Frauenrolle sind eigentlich auf der Grenzen von frauenfeindlich oder sind frauenfeindlich. Besonders im 19. Jahrhundert. In den 18. Jahrhundert ist es sehr interessant, für Barockoper, von der Welt von Italien und Frankreich in Barockoper und auch für Mozart. Mozart ist absolut nicht frauenfeindlich, aber Mozart, wie Tschechow, macht kein Urteil über Männer oder Frauen. Er liebt alle seine Characters. Und dann in der 20. Jahrhundert, es geht viel besser, aber der 19. Jahrhundert ist der problematische Jahrhundert für den Blick von Frauen. In der Oper besonders schwer. Entweder sie sind Hure, Hexe oder Madonnas. Man sieht es in Verdi, man sieht das in Wagner, man sieht das in viel französische Oper. Der Blick ist tief problematisch. Und das ist, warum in der 20. Jahrhundert mit dieser Geburt von Regietheater und Regisseuren und Regisseurinnen, man kann eine interessante neue Blick auf diese Stoffe machen und vielleicht neu interpretiert, dass sie sind nicht frauenfeindlich.
Aber passiert es auch in den Proben? Gibt es da Situationen, in denen Schauspielerinnen oder Sängerinnen sagen, nein, das spiele ich so nicht, weil ich mit dieser Art von Frauenbild nicht einverstanden bin?
So habe ich persönlich nicht erlebt. Man diskutiert natürlich sehr, sehr viel über, was ist dieser Blick und wie man macht das und was das bedeutet. Aber ich habe keine Schauspielerin oder Sängerin erfahren in meinem Proberaum, das heißt, ich spiele das nicht. Entweder sie sagen vor der Probe oder vor sie haben einen Vertrag unterschrieben, ich spiele das nicht oder singe das nicht. Oder wir reden über, wie wir können das von einem anderen Blick dieser Stoffe sehen. Weil das ist natürlich ein Teil von der wunderbaren Welt von Theater und Oper. Wir können diese Stoffe neu interpretieren. Was wir haben zu sagen in diese Stücke sind vielleicht nicht, was sie haben in der Premiere von diesen Stücke in 1858 gesagt.
Ihr Vertrag, Barry Kosky, geht bis 2022. Ab dann stehen dem Haus trotz großer Erfolge und super Besucherzahlen schwierige Jahre bevor. Das Gebäude muss saniert werden. Die Stadt Berlin hat als Ausweichquartier das ehemalige Schiller-Theater angeboten, da wo auch die Staatsoper während ihrer Sanierungsphase war. Ihnen schwebt was anderes vor. Was genau?
Ich könnte mir vorstellen, ein anderes Modell zu machen als komplett in das Schiller-Theater zu wandeln. Ich sehe, das komische Operpublikum wird nicht alle in Exile nach das Schiller-Theater strömen für 20 Inszenierungen pro Jahr, wie sie machen das in der komische Oper. Die komische Oper ist so verbunden mit dem Zuschauerraum. Das geht nicht, was die Staatsoper gemacht hat mit dem Schiller-Theater. Auch die Staatsoper hat für die ersten paar Jahre richtig Schwierigkeit gehabt. Und so, ich habe ein anderes Modell entwickelt. Wir könnten ein kleiner Musical-Programm in der Schiller-Theater spielen im Winter. Ich glaube, das wird sehr gut funktionieren. Und lass die komische Oper in Exil in die Stadt gehen. Die Geschichte von der komischen Oper ist eine Exil-Geschichte. Und wir müssen dann eine Form von Festival, Exil-Festival machen für 5 Jahre, wo man spielt in großer Fabrik, in Tempelhof oder in Zirkuszelt oder draußen im Sommer oder in ungewöhnliche Theatern. Und dann wir machen ein paar Stücke in große Theatern. Das ist sowieso wichtig, Konzerte und so weiter. Aber wir müssen sagen, für 5 Jahren, wir machen etwas außergewöhnlich. Und dann, ich glaube, das Publikum wird mitkommen und mitgehen.
Und wie sind auf diesen Vorschlag die Reaktionen bislang?
Die Reaktion war sehr, sehr positiv. I mean, ein paar Menschen hat gesagt, hör mal, wir haben eine große neue Theater ausgestattet und 7 Jahre eine Staatsoper und eine komische Oper soll gehen. Ich habe gesagt, das wird nicht funktionieren. Das ist Selbstmord für die komische Oper, für das ganze Jahr in das Schiller-Theater zu gehen. Und die Reaktion, I mean, das war angefangen mit Klaus Wowereits Zeit. So, wir sprechen über dieses Thema für eine lange, lange Zeit. Und besonders jetzt mit Klaus Lederer. Und er ist ein sehr, sehr großer Fan von der Komischen Oper.
Dem Berliner Kultursenator.
Genau. Und er versteht, was wir haben möchte hier. Und er ist positiv, das etwas. Ob es ist mit mir verbunden oder nichts verbunden, das ist nicht die Frage momentan. Die Frage ist, was ist gut für das Haus? Und ich möchte etwas bauen und vorbereiten, das ich glaube, ist sehr gut für die Komische Oper.
Das ist ja auch fantastisch. Sie kriegen die Bude einfach voll mit einer ungewöhnlichen Mischung an Publikum. Also da sitzen die altehrwürdigen Abonnenten neben den jungen, queeren, internationalen Berliner Zuschauerinnen und Zuschauern. Haben Sie das so schon mal an einem anderen Ort erlebt?
Nein. Ich habe das nicht in anderen. Ich habe in anderen Theater natürlich erlebt, junge, fantastische, interessante Publikum. Man sieht das in unterschiedlichen Opernhäusern in der ganzen Welt. Aber diese Mischung, das ist für mich eigentlich auf der Top 5. Barry Kosky ist stolz von dieser Top 5. Und ich würde sagen, dass diese Publikummischung ist etwas, da wir haben richtig gearbeitet über die letzten 7, 8 Jahre. Und das ist eine Vertrauenssache. Wir sind offen für alle. Das bedeutet, man kann sehen in unsere Repertoire, die Stücke, das wir spielen, Oper, große Oper, ernsthafte große Oper, dann Operette, dann Musicals, dann Kinderoper, dass das Publikum fühlt, dass das Haus hat ein besonderes Niveau und sie vertrauen uns, etwas interessant auf der Bühne zu liefern. Und es ist so wichtig. Ich möchte nicht ein Open House voll mit jungen Menschen sehen. Es ist schön, in eine Kinderoper zu gehen. 1000 schreiende Berlin-Schulkinder. Es ist sensationell. Aber in einem Abend, in einer Vorstellung, es interessiert mich, dass das Haus hat eine Vielfalt. Und ich weiß, dass es hat diese sehr einzigartige Sache, weil alle meine Freunde von anderen Ländern kommen und sie sind sprachlos. Sie sitzen da und sagen, was so ein Publikum ist das? Mhm. Dass die 2 Tattoo-Berlin-Queer-Männer sitzen bei den alten 80er DDR-ehemaligen Abonnement-Menschen und da sitzt dann 18-jährige Tochter von, ich meine, das ist eine fantastische Mischung. Und man sieht das nicht so oft in den Open House.
4 Jahre hat er noch an der Komischen Oper, der Intendant und Chefregisseur Barry Kosky. Was können wir heute anfangen mit Anna Tefka?
Wenn ich einmal reich wäre, alle Tage wär ich wie die Wumm, wär ich ein reicher Mann. Oh yeah, bräuchte nichts zur Arbeit. Herr, du schufst den Löwen und das Lamm. Sag, warum ich zu den Lämmern kam. Wär es wirklich gegen deinen Plan? Wenn ich wär ein reicher Mann.
Wenn ich einmal reich wär, der Ohrwurm aus dem Musical Anna Tefka, Fiddler on the Roof. Viele sind mit der Version von Ivan Rebrov aufgewachsen, ich auch, und war skeptisch, ob ich heute noch was anfangen kann mit diesem Stück. Aber ja, Barry Koskys Inszenierung an der Komischen Oper hat mich wirklich bewegt, muss ich sagen. Dort ist der Milchmann Tevje nicht mit einem Sänger, sondern großartig besetzt mit dem Schauspieler Max Hopp. Tradition und der Bruch damit, darum geht's, Barry Kosky. Was bedeutet Ihnen Tradition?
Well, ja, ich glaube, Tradition kommt in jedes Element von unser Leben. Kunst ist unmöglich ohne Tradition. Man muss wissen, was ist passiert vorher und was ist ein Teil von Vergangenheit. Kulturell Sachen und Identitätssachen natürlich, das ist ein großes Thema. Und besonders in Judentums, dass eigentlich diese Tradition, diese entweder Religionssachen oder die Lifestyle-Sachen sind eigentlich der Faden, dass durch alle furchtbaren Zeiten in Judentums, dass die jüdische Gemeinde hat diese Sachen behalten. Tradition ist eigentlich der Grund, warum ich sitze hier. Natürlich, das ist in diesem Fall von der Geschichte in Tevye mit seinen 5 Töchtern und was ist passiert in 1905 eine fantastische, reiche Geschichte, weil es ist die Geburt des 20. Jahrhunderts und natürlich auch der Schatten von was passiert dann in der Rest des 20. Jahrhunderts ist angefangen dieses Stücks. Für mich ist sehr, sehr, sehr persönlich, weil, wie ich habe vorher in Anfang dieses Interview erzählt, mein Großvater war Pelzhandler und mein Vater auch und es gibt einen Schrank in den Anfang von unseren Inszenierungen, dieses kleine Kind öffnet diese Schrank und es gibt alle diese Pelzmantel und
das ist der
junge Barry Kowalski. Und von diesem Schrank strömt die ganze Bevölkerung von dieser Städtel Anatevka und das ist ein sehr persönliches Bild für mich.
Sie bleiben in Ihrer Inszenierung nah dran an der Vergangenheit und ich finde das eigentlich gut, dass Sie da keine Aktualisierung draufpropfen. Die braucht das Stück gar nicht. Die Parallelen zu heute sind offensichtlich.
Genau, man kann sagen, ja, wenn man möchte, richtig zeitgenössisch mit Anatevka, wenn man möchte eine absolut politische, interessante, zeitgenössische Inszenierung machen, man muss eigentlich mit palästinensischen Schauspielern auf Arabisch das Stück machen, dann man hat etwas, ich denke, zeitgenössisch.
Ja, aber in der Vorstellung, in der ich war, da waren zum Beispiel eine Schulklasse mit deutlich migrantischem Hintergrund, da dachte ich ja, muslimische Schüler, die erkennen sich genau darin wieder, dass der Vater sagt, wie du heiratest, keine Muslimen?
Absolut. Es ist kein Zufall. Anatevka ist gespielt in fast jedem Land über die letzten 50, 60 Jahre. Es ist gespielt in New Delhi. Es ist gespielt in Russland. Es ist gespielt in Afrika. Es ist gespielt in Südamerika. Die Geschichte von einer Gesellschaft oder Gemeinschaft und Regel und Kinder, das möchte weggehen und Kinder möchte gegen den Wunsch ihrer Eltern, das ist zeitlos und auch menschlich. Das ist nicht nur zu tun mit Judentum. Ich glaube, der Erfolg liegt, ist, dass die Menschen sitzen in einem Zuschauerraum und sie machen ihre persönliche Verbindung mit diesen Stoffen. Ich bin total sprachlos und berührt, wenn ich sehe, dass diese Musical von den 60er Jahren, das Publikum in Berlin sitzt da, sie lachen, wann sie lachen soll und dann in der zweiten Teil, wann alles geht schief, das ist eine unglaubliche konzentrierte Stille am Ende und das freut mich und es ist kein Abend, wo man denkt, oh mein Gott, mit Schuld und wer ist verantwortlich und so weiter. Das ist eine emotional menschliche Reaktion zu dieser Geschichte und das ist toll.
Dagmar Manzel spielt hier mal keine Hauptrolle, sondern die Frau des Milchmannes Tevye, der, habe ich schon gesagt, ganz toll gespielt wird von Max Hopp. Die großen Rollen für Dagmar Manzel, die haben sie ja vor allem in den Operetten gefunden. Ein Genre, für dessen Rehabilitation sie sich stark machen. Wird die Operette zu Unrecht von manchen belächelt und nicht so richtig ernst genommen?
In der Vergangenheit ja, aber ich glaube in den letzten paar Jahren, in den letzten 10 Jahren, es gibt eine Wiederentdeckung von dieser Form. Ich glaube, mit der Mehrheit von den Zuschauern, sie würden sagen, natürlich, dass Offenbach und Johann Strauss und Leha und Paul Abraham sind tolle, fantastische Komponisten. Niemand sagt, dass sie sind nicht grandios Künstler. Aber ich glaube, dass die Operette hat einen schweren Ruf, weil das war vor der Kriegszeit eigentlich ein jüdische Kunstform. Die Mehrheit von Komponisten war Juden, die Mehrheit von den Männern, das hat der Text geschrieben, war jüdische Autoren und der Darsteller und Sänger und Sängerin, the Stars von dieser Form in Wien und in Berlin, in Europa, war von der Mehrheit Juden, nicht alle. Das bedeutet, dass in 1933 dann eine komplette Änderung ist gesehen und eine Kunstform kommt zu einem Ende da. Das bedeutet, alles, was passiert dann, ist ein Versuch, diese Fragmenten in eine Form zu bringen, weil der Stil war weg. Du musst die Darsteller und Darstellerin haben, dieses Stil, die müssen virtuos, aber sie müssen immer, ich sage, mit einer Augen muss ernsthaft und die andere Augen muss ironisch und sie müssen winken zu den Zuschauern und sagen, hör mal, ist das nicht blöd? Und diese Kombination ist sehr, ja, ein sehr jüdischer Phänomen, ein jüdischer Phänomen in deutscher Kultur. Das nach 1933 war leider weg.
Die Frage, was deutsche Kunst und Kultur ist, Barry Kosky, die treibt sie ja auch immer wieder rum. Und die hat auch Richard Wagner umgetrieben in den Meistersingern von Nürnberg. Was ist deutsch und was nicht? Wer entscheidet darüber? Wer urteilt darüber? Das war im vergangenen Jahr ihr erfolgreiches Debüt in Bayreuth. Sie haben vorher schon viele Wagner-Opern angefasst. Hatten Sie je Berührungsängste, was Wagner angeht?
Nein, weil der Stoffe ist hochkomplex. Und bei Stoffe, ich meine the ganzen Package. The Musik, the Man, the Text, the Literatur, the Rezeptionsgeschichte. Das ist hochkomplex. Es gibt keinen anderen Komponist auf der Planet, das ist so verbunden mit einer Nationalidentität und einer Nationalgeschichte. Und es gibt keine Frage. Ich sage immer, dass die Mehrheit von der Musik ist grandios. Das ist keine Frage, dass Wagner ein Genie war. Aber es ist auch sehr wichtig zu sagen, er war nicht nur problematisch, man kann es problematisches Künstler sein, das ist nicht das Problem. Aber er hat Sachen geschrieben und hat Sachen gedacht und sie sind eingebettet in seine Stücke, dass man muss über diese Themen sprechen. Und ich finde es besonders problematisch, wenn die Menschen sagen, die Musik ist alles. Herbert Wagner hat keine Symphoniemusik geschrieben hier. Er hat keine Sonate oder Streichquartett. Er schreibt Text selbst. Und diese Texte hat Bedeutung. Und diese Texte hat zu tun mit deutscher Geschichte und deutscher Kultur. Und das ist kein Fall, weil man kann sagen, the Musik kann von dem Mann getrennt. Das geht nicht mit Wagner. The Musik ist der Mann und der Mann ist die Musik. Schlecht und gut. Man muss das sagen. Und ich bin sehr frustriert, wenn die Menschen sagen, man kann alle Wagners Biografie nicht in die Stücke lesen. Oh, ein Teil von den Stücken sind nicht antisemitisch, Herr Koski. Ich sage, Entschuldigung. Sie sind. Und das bedeutet, dass das ist nicht zu sagen, man soll sie nicht hören oder Inszenierung machen.
Ja, das meine ich mit den Berührungsängsten. Sie haben sie ja trotzdem...
Ja, weil ich möchte oft in das Feuer
gelesen.
Gehen. Man muss den Finger in die Wunde machen. Es wird zu einfach, wenn man geht durch Leben als Künstler oder Bühnenkünstler und sagen, man macht nur die Sachen, das sind einfach oder das gefällt mir total. Man muss die schwerere Sachen machen. Jetzt, nach The Meister Singers, ich habe genug für ein paar Jahre. Es ist nicht notwendig für mich, die nächsten paar Jahre Wagner zu inszenieren. Ich habe andere Herausforderungen und so weiter. Aber er jagt mich immer. Er kommt immer zurück nach ein paar Jahren, klopft auf meine Tür und sagt, okay, Barry, let's go. Noch ein Versuch.
Wie antisemitisch ist Deutschland? Das war die Frage einer Fernsehdokumentation von Dreisat, für die Sie, Barry Koski, alle möglichen Menschen interviewt haben. Rechte wie Linke, Junge wie Alte, Männer wie Frauen. Kann man noch in der Mediathek sehen. Was war das Resultat dieser Interviews? Wie antisemitisch ist Deutschland?
Ich glaube, das war kein Resultat, weil ich glaube, die Frage kann nicht in 50 Minuten auf Fernsehen so einfach geklärt. Natürlich in einem 15-Minuten-Dokumentar. Der Wunsch war, dass man sagt sehr klar, was ist los, was könnte in der Zukunft passieren. Aber das Thema ist zu komplex. Und man muss sagen, es war viele Sachen, die wir haben gemacht und Interviews gegeben und Stoffe, das war nicht in diesen 50 Minuten, leider. Weil das Thema ist so groß. Mhm. Und Antisemitismus ist nie weggegangen. In Deutschland, es gibt ein unglaubliches Experiment, ein erfolgreiches Experiment, in vielen Fällen über die letzten 70 Jahre. Kein anderes Land hat so ein Experiment gemacht für Selbstanalysis, eine Investigation in die Nationalseele. Und ich bin sehr dankbar, dass der deutsche Menschen über die letzten 70 Jahre hat das gemacht, weil Österreich hat das nicht gemacht und Amerika macht das nicht und Australien macht das nicht mit der kolonialistischen Geschichte. Aber Deutschland hat das unglaublich gemacht. Aber das ist nicht zu sagen, dass der Antisemitismus ist weg. Und das ist die Gefahr, dass wir sehen jetzt in unserer Zeit, nicht nur in Deutschland, aber in Europa. Und es macht mich, ich habe große Angst, wenn ich lese jetzt diese Verschwörungstheorie mit George Soros, diese Idee mit Juden in Medien, Juden mit Unterhaltungsbusiness und so weiter, in Hollywood und so weiter, das ist der gleiche Argumenten und gleiche Sprache, das war in den 30er Jahren benutzt, das war auch in den 17. Jahrhundert benutzt und auch in den 13. Jahrhundert in Europa benutzt. Und das ist gefährlich. Aber was ist sehr gut momentan in Deutschland, obwohl man muss aufpassen immer, und ich sage, es ist keine Utopie und es ist nicht gefährlich, aber es gibt einen Dialog hier. Die Menschen reden über diese Themen. Ich glaube, man muss von antisemitischen Menschen hören. Sie müssen sprechen. Sie müssen aussprechen, was sie glauben und dann hoffentlich von der Mehrheit dann entweder bestraft oder etwas passiert mit jemand. Aber dieser latent Antisemitismus, das liegt in der DNA von die europäische Seele. Es ist in der DNA. Man muss richtig aufpassen, weil das könnte sehr gefährlich sein.
Drüber reden kann man auch im Foyer der Komischen Oper bei den vielen Inszenierungen von Barry Koski. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute bei uns waren.
Vielen Dank, es war große Freude.